Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Arbeitsgruppe Wirtschaftsinformatik, Management Informationssysteme. Mit Professor Dr. Hans-Knut Arndt.
Lehrveranstaltung Umwelt, Management, Informationssysteme. Zweck Teil 1. Umweltschutz von Organisationen. Zu Beginn dieser Lehrveranstaltung wollen wir uns eine ganz einfache Frage stellen. Warum gibt es überhaupt Umweltprobleme? Warum benötigen wir überhaupt Umweltschutz? Und klar, wie das in der Wissenschaft üblich ist, könnten wir auf diese Frage eine sehr umfangreiche, sehr lange, sehr komplexe Antwort bzw. Antworten geben. Aber wir wollen an dieser Stelle mal ganz einfach, ganz simpel antworten. Die einfache Antwort heißt, weil es Stoff- und Energieaustauschbeziehungen gibt. Klingt einfach, klingt gut. Und dann könnte man ja auf die Idee kommen, dann gibt es ja vielleicht auch eine ganz einfache Lösung für dieses Problem. Wir stoppen einfach die Stoff- und Energieaustauschbeziehung. Damit hören wir einfach auf. Wir brauchen keine Stoff- und Energiebeziehung mehr. Und dann stellen wir aber fest, dass das Leben und eben nicht nur das menschliche Leben, wir können uns als Mensch ja gern wegdenken von dieser Welt und sagen, es wäre vielleicht besser für diese Erde, für diese Welt, im Sinne des Umweltschutzes, wenn dieser Störfaktor Mensch nicht da wäre. Wenn wir sagen also, das menschliche Leben brauchen wir nicht, aber jegliches Leben als Daseinsweise von Organismen, Pflanzen und Tieren ist mit von seiner biologischen Definition an bestimmte Eigenschaften geknüpft. Und eine dieser grundlegenden Eigenschaften von Leben ist der Stoffwechsel, also die Stoff- und Energieaustauschbeziehung. Und damit starten wir eigentlich in das Problem. Damit beginnen wir mit diesem Problem. Dass wir also uns der Tatsache stellen müssen, es gibt Stoff- und Energieaustauschbeziehungen. Ohne Stoff- und Energieaustauschbeziehungen gibt es kein Leben. Wenn es ein Leben auf der Erde geben soll, haben wir automatisch diesen Stoffwechsel, diese Stoff- und Energieaustauschbeziehung. Und dann könnte man fragen, wenn das so ist, so der Fall ist, dass es diese Stoff- und Energieaustauschbeziehung, diesen Stoffwechsel geben muss, warum gibt es dann vielleicht Umweltprobleme? Denn wenn es seit jeher diese Probleme gibt, gab es vielleicht dann schon immer Umweltprobleme? Oder andersrum gesagt, warum müssen wir gerade in der heutigen Zeit uns sehr intensiv mit der Umweltfragestellung, mit den Umweltproblemen auseinandersetzen? Und da fängt das Problem an, dass die Entwicklung der menschlichen Zivilisation dazu geführt hat, dass der durch die Menschheit hervorgerufene Austausch von Stoffen und auch Energien mehr als nur zur Erfüllung von Grundbedürfnissen, zum Beispiel ernähren, bekleiden, wohnen, sondern auch für gestiegene Konsumansprüche eingesetzt wird. Das ist vielleicht auch noch nicht so problematisch, aber wenn wir das noch in Kombination mit dem allgemeinen Bevölkerungswachstums sehen, dann irgendwann fängt dieser Stoff-Energie-Austausch, diese Stoff-Energie-Beziehung, diese Stoff-Energie-Wechsel zu einer Größenordnung zu werden, der zu einem fundamentalen Problem der industriellen Welt geworden ist. Und genau da fängt unser Problem an und deswegen kommen wir eben noch nicht raus aus diesem Problem, sondern wir müssen uns der Tatsache stellen, dass der Stoffwechsel in seiner Dimension, so wie er heute vorliegt, zu einem fundamentalen Problem der Industriegesellschaft geworden ist. Und das stellen wir ja immer deutlicher fest oder wir stellen es auch genau dann den umgekehrten Effekt, wenn wir durch bestimmte Krisen gezwungen sind, mehr zu Hause zu bleiben, weniger an Stoff- und Energieaustausch beziehungsweise weniger an Stoffwechsel loszutreten, weniger Stoffwechsel zu verursachen, dann ist auf einmal der Himmel blau, dann ist die Luft besser, also die Umwelt profitiert sofort und enorm von dieser Verringerung von den Stoff- und Energieaustauschbeziehungen, von diesem Stoff- und Energiewechsel. Also auf die Größenordnung kommt es an. Das wollen wir als erstes Zwischenergebnis an dieser Stelle festhalten.
Da der menschlichen Neugier keine Grenzen gesetzt sind, hat sich die Menschheit schon seit langem, seit sehr langem daran gemacht, auch die Stoffwechsel bzw. die Stoff- und Energieaustauschbeziehung zu verändern. Das kennen Sie schon lange, nämlich aus Ihrem Schulunterricht. Und dort beschäftigen Sie sich vor allen Dingen in der Chemie, aber auch in der Physik mit genau diesen Veränderungen. Das heißt, gerade die Chemie als Wissenschaft und dann auch die daraus entstandene chemische Industrie nimmt natürlich eine Schlüsselstellung dabei ein bei diesen Veränderungen der Stoff- und Energieaustauschbeziehungen beziehungsweise bei der Veränderung zum Stoffwechsel. Und wir müssen uns klar machen, dass etwa 10% des wertmäßigen gesamten Welthandels, das ist jetzt eine Zahl von 1987, also schon ein bisschen länger her, allein auf die Chemikalien, die gehandelt werden, zurückzuführen sind. Und dass sich etwa 70 bis 80.000 Chemikalien zu der Zeit auf dem Markt befunden haben und damit unter Umständen auch wiederum in Wechselwirkung zu der Umwelt treten. Und genau hier setzt ein Problem ein, dass also die chemische Industrie gerade auch kritisch zu sehen ist im Hinblick auf den Umweltschutz. Das war vor allen Dingen zu Anbeginn der Umweltbewegung ein besonders großes Thema, so dass man in diesem Zusammenhang dann auch gern von Umweltchemikalien gesprochen hatte. Das ist eigentlich nicht richtig sinnvoll, von Umweltchemikalien zu sprechen. Wir kommen später auch nochmal drauf, da letztendlich jeder Stoff, jede Energie unter Umständen zu einem Problem werden kann. Aber mit dem Begriff Umweltchemikalien wollte man ausdrücken, dass gerade besondere chemische Stoffe und vor allen Dingen besondere chemische Verbindungen, vor allen Dingen natürlich genau auch die chemischen Verbindungen, die in der natürlichen Umwelt nicht vorkommen, dass die unter Umständen zu größeren Problemen führen werden. Ganz klassisches Beispiel sind die Fluorkohlenwasserstoffe. Die kennen Sie vielleicht nur noch vom Hörensagen, abgekürzt FCKWs. Die waren früher typischerweise in Kühlschränken drin als Kühlmittel, bis man festgestellt hat, dass dieses FCKW ganz massiv an der Zerstörung der Ozonschicht beteiligt ist. Die Ozonschicht brauchen wir ja, das wissen Sie gerade, wenn man so helle Haut hat wie ich auch, dass dann die Ozonschicht sehr wichtig ist, damit sie uns vor den intensiven Sonnenstrahlen schützt. Und bestimmten Teilen auf der Welt ist diese Ozonschicht auch schon sehr löchrig geworden, sodass man schon sehr, sehr vorsichtig am Strand sein muss. Denken Sie an Neuseeland, Australien, da gibt es vor allen Dingen solche Gegenden, aber natürlich hier bei uns auch. Das heißt also, die Ozonschicht schon aus ureigenstem Interesse ist wichtig für die Menschheit, dass wir also dafür sorgen, dass die Ozonschicht erhalten bleibt. Und diese FCKWs waren da kontraproduktiv. Sie haben also an der Zerstörung der Ozonschicht teil gehabt und haben daran teil, sodass man sich bemüht hat, diese FCKWs wieder aus dem Markt herauszubekommen. Das heißt, so ein FCKW oder die FCKWs wären ein typischer Stoff, eine typische Verbindung, die man als Umweltchemikalien bezeichnet hätte. Und Umweltchemikalien sind natürlich, wie es sich gehört, für eine gute Wissenschaft auch mal definiert worden. Also Umweltchemikalien sind die Stoffe, die durch menschliches Zutun in die Umwelt gebracht werden und dort in Mengen oder Konzentrationen auftreten können, die geeignet sind, Lebewesen, insbesondere den Menschen, zu gefährden. Ohne natürlich die umweltengagierten Menschen frustrieren zu wollen, sind solche Aussagen natürlich auch wissenschaftlich gesehen immer mit einem Fragezeichen zu versehen. Denn ein gewisser Herr Theophrastos Bombastos von Hohenheim, der sich später knapper und präziser als Paracelsus selbst bezeichnete, also sich Paracelsus genannt hat, der hat eine ganz, ganz wesentliche Feststellung gemacht, dass ein jedes Ding Gift sei, nur allein auf die Dosis kommt es an. Das ist eine ganz wichtige Aussage, die wir immer wieder gebrauchen werden oder auch gebrauchen können. Denn letztendlich, wie man ganz salopp sagen könnte, Sie könnten sich rein theoretisch auch an Butter vergiften. Sie müssten nur entsprechend viel Butter essen. Wahrscheinlich wird Ihnen vorher schlecht. Wahrscheinlich können Sie so viel Butter gar nicht verkraften, wie Sie essen müssten, damit Sie sich damit vergiften können. Aber eigentlich im eigentlichen Sinne nach Paracelsus gibt es so etwas wie Gift oder eben so etwas wie eine Umweltchemikalie auch nicht. Trotzdem existieren diese Begriffe, trotzdem sprechen wir von Giften und Umweltchemikalien. Was damit natürlich gemeint ist, dass es etwas Gefährliches ist, wenn wir ein Gift haben, wenn es auch in sehr kleinen Dosen schon tödlich wirken kann. Sie denken Sie an all die Kriminalfilme, die mit Vergiftungsopfern argumentieren und handeln und ähnlichem. Oder auch Umweltchemikalien sind eben gerade solche Stoffe, die vielleicht auch schon in sehr kleinen Mengen oder eben auch vielleicht auch sehr nachhaltig, sehr, sehr lang anhaltend ein Problem für die Umwelt darstellen. Schönes Beispiel für Umweltchemikalien könnten neben den FCKWs ja auch die Kunststoffe sein, nicht? Die Kunststoffe haben eine wichtige Funktion und sie sind auch gar nicht wegzudenken aus unserem Alltag. Aber wir müssen uns bewusst sein, wenn wir eine Kunststofftüte, einen Kunststoffteil einfach an der Erde vergraben, wie lange es dauern würde, bis dieses Kunststoffteil verrotten würde. Das dauert also unendlich lange, weil es eben sich um einen Stoff handelt oder eine Stoffverbindung handelt, die so in der Natur nicht existiert und deswegen nicht so einfach abgebaut werden kann. Aber auch die Betriebswirtschaftslehre hat sich natürlich eher in der Regel als Sonderfall, so habe ich es jedenfalls noch in meinem betriebswirtschaftlichen Studium kennengelernt, der chemischen Produktion gewidmet, denn es ist vollkommen klar, dass man dort unterscheiden muss. Denken Sie daran, Sie haben ein Rohöl, was Sie zu Produkten veredeln wollen. Und dann müssen Sie unter Umständen etwas aufspalten. Also Sie hätten das, was wir hier als Typ B bezeichnen wollen, eine chemisch-analytische Produktion. Das heißt, Sie nehmen Rohöl und können da Benzin draus gewinnen und vielleicht noch weitere Stoffe, die man dann als Teer verwenden kann und Ähnlichem. Oder Sie haben den umgekehrten Fall. Denken Sie an die Kunststoffe, dass wir vielleicht auch Dinge so miteinander kombinieren, dass wir einen neuen Werkstoff haben. Das würde man dann als Typ A bezeichnen, chemisch-synthetische Produktion. Also wir haben die zwei Möglichkeiten. Bei der chemisch-synthetischen Produktion wären mehrere chemische Ausgangsstoffe zu einer chemischen Verbindung in stabiler Form verbunden, Typ A. Bei der chemisch-analytischen Produktion wären chemische Reaktionen der Einsatzstoffe in ihre Fraktionen, Bruchstücke zerlegt, zum Beispiel das Cracken von Erdöl, was ich eben schon angedeutet habe. Und das würde man dann als Typ B bezeichnen. Und mit diesen beiden chemischen Produktionen können wir dann auch versuchen zu kalkulieren. Sie können sich vorstellen, in betriebswirtschaftlicher Hinsicht macht das Ganze vielleicht auch einen Sinn, wenn Sie versuchen, gerade bei variablen Ausgangsverhältnissen kommen wir gleich nochmal drauf, versuchen zu kalkulieren, welchen Gewinn können Sie aus welcher chemischen Produktion vielleicht herausziehen.